Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. An einem entspannten Dezemberabend begrüßen wir euch zum Tolkast. Und wir, das sind in diesem Fall Tobias Eckrich. Schönen guten Abend, Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem verschneiten München.
Und in Munster zugeschaltet ist Dennis Meißner. Guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Und aus Bremen hört ihr hier noch Malte Spiegelberg am Mikrofon. Heute mit der vierten Ausgabe des Tolkasts, in der wir uns unter anderem mit einem neuen Serien-Update beschäftigen werden. Wir haben in der letzten Ausgabe schon viel erzählt zur geplanten Amazon-Serie. Einen kleinen Blick werden wir noch drauf werfen. Zunächst geht es aber gleich um das Tolkien-Lesefest, was in diesem Jahr in Wetzlar stattgefunden hat. Und wir kümmern uns wie immer auch um Neuerscheinungen im Bereich der Literatur. Da gibt es dieses Mal ein Kochbuch. Ich bin sehr gespannt, was wir da so alles erleben werden. Zunächst kommen wir aber zu euch. Wie jedes Mal bei uns am Anfang steht das Feedback im Mittelpunkt. Tobias, wir haben einiges reinbekommen. Am Feedback habe ich schon gehört. Ich bin sehr gespannt, was die Leute uns so Nettes geschrieben haben.
Ja, also zum einen haben wir jetzt mittlerweile auch einen Twitter-Account unter Tolkast, erreicht uns auch über Twitter, und das hat zum Beispiel der Hobbitdrache gemacht und schrieb: Liebes Tolkast-Team, hier in Leipzig, Germanistik-Studentin, die eure neuesten Podcast-Folge auf dem Weg zur Uni hört, und ich liebe euch gerade noch mehr allein für die Gedanken, dass es an meiner Uni mehr Tolkien geben könnte. Das war ja der Aufruf zum Thema Tolkien-Seminar.
Seminar, ne? In der letzten Sendung haben wir ja auch ausführlich drüber berichtet.
Genau, dann muss ich mal eben, hatten wir ja die Aktion irgendwie mit kommentiert uns bei iTunes. Da gab es auch das erste Feedback, und am schönsten ist es: Die Gespräche sind schwadronierend, wie Podcasts sein sollten, aber mitunter gehen sie ordentlich in Richtung Wissenschaft, also auch was für Literaturwissenschaftler. Mögen sie lange, lange leben. Und eine Mail hat uns auch erreicht, was heißt: Die Umstellung auf Open Mic finde ich super, viel stimmungsvoller als vorher mit dem Push-to-Talk. Vor allem das Lachen und gegenseitige Kommentieren gefällt mir sehr. Man hat einfach das Gefühl, ihr sitzt beisammen im ruhigen Teil eines Oxforder Pubs an einem offenen Kamin.
Und der Kamin war gleich live drauf, habe ich das Gefühl gehabt.
Vor allem, wie kommt ihr dafür, wieso das Gefühl, wir waren in einem Oxforder Pub?
Richtig. Schön mit Kamin, und wir unterhalten uns über Tolkien und die Welt.
Ja, es ist schön, dass gerade, ich weiß gar nicht, ob das bei Dennis, ob bei dir im Hintergrund der Kamin an ist oder ob es ein sonstiges Geräusch war, aber es passte gerade sehr schön. Ja.
Nein, ich habe den Kamin angemacht.
Ach, du hast den Kamin gleich angemacht. Wunderbar.
Wenn man schon her ist und sagt, man hat das Gefühl, das war auch das, was Marie, die wir interviewt hat, die meinte, es ist so, als ob man bei denen im Wohnzimmer sitzt und man verlässt nur kurz das Büro oder das Wohnzimmer in dem Fall. Und es ist so eine gemütliche Runde, und genau das ist ja das, was der Podcast sein möchte.
Auf jeden Fall. Und da bleiben wir auch für euch ja dran. Jetzt haben wir in der letzten Ausgabe ja auch, das war eigentlich ja auch mit ein Aufruf, Feedback reinzuschicken. Das könnt ihr übrigens jederzeit auch tun an feedback@tolkast.de. feedback@tolkast.de. Da sind wir immer sehr dankbar für. Wenn ihr irgendwas habt rund um die Sendung, schreibt es uns, auch wenn es Nachfragen sind zu den Themen, die wir behandelt haben oder Ähnliches. Da hatten wir aufgerufen, zu uns mal Feedback zu schreiben, und zwar konnte man da auch was für gewinnen. Und ausgerechnet, jetzt haben wir letztes Mal das Gewinnspiel so gefeiert, und jetzt müssen wir dieses Mal sagen, wir haben da ein kleines Problem, will ich gar nicht mal sagen, denn Problem würde so klingen wie: Es gibt nichts mehr zu gewinnen, keine Panik, es gibt noch was zu gewinnen, aber wir müssen euch das kurz erklären. Tobias, es gab da eine logistische Geschichte, die noch nicht so richtig funktioniert hat, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, zwei. So naiv und blauäugig, wie ich nun mal bin ich davon ausgegangen, man schreibt bei iTunes sein Feedback, seinen Kommentar, drückt auf Abschicken, und gegebenenfalls läuft da noch eine KI drüber und gut ist. Ich weiß aber von Leuten, die mir Screenshots geschickt haben, dass sie Sachen schon weit vor der Abgabe kommentiert haben, also ein Feedback zu unserer Sendung gegeben hat, die von Apple aber aus irgendwelchen Gründen nicht veröffentlicht sind. Dementsprechend ist es natürlich unfair, denen gegenüber zu sagen: Okay, ja, nur weil Apple im iTunes-Player deine Sache nicht zeigt, kannst du nicht mitmachen. Und das Zweite ist, dass uns der Verlag leider nun doch keine, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, keine Werke zur Verfügung stellt. Zumindest ist es nichts angekommen, auch auf Nachfragen kam keine Reaktion. Da ich aber zu meinem Wort stehe, würde ich halt sagen, okay, kein Thema, wir machen es im Dezember einfach nochmal. Schreibt dieses Mal eine E-Mail, die kommt definitiv an. Und unter allen, die uns ihr Feedback per Mail schicken, verlose ich mein Rezensionsexemplar. Da ist dann zwar ein kleiner Stempel drin, dass das Buch nicht verkauft werden darf, dass ein Rezensionsexemplar ist, aber von verschenken steht da ja nichts.
So, und dann können wir es auch verschenken, gut ist.
Raus damit. Genau.
Also wir hauen das auf jeden Fall raus. Da muss sich keiner Sorgen machen. Diejenigen, die jetzt über Twitter kommentiert haben, müssen dann uns leider nochmal eine Mail schicken. Aber ich denke, das ist dann das kleinste Problem. Es sind auf jeden Fall dann wenigstens alle mit im Lostopf und wir können es irgendwie gerecht ablaufen lassen, bevor womöglich hinterher jemand kommentiert hat auf iTunes und dann ist das Feedback im Nirvana verschwunden oder wird erst 2 Wochen später angezeigt. Das sind alles so technische Geschichten, für die wir ja auch nicht wirklich was können, die auch für uns neu sind, weil wir ja auch im Podcast-Geschäft noch relativ neu dabei sind. Aber wir haben ja eine Lösung finden können. Von daher, denke ich, werden wir irgendwie jemanden damit glücklich machen können. Und Rezensionsexemplar ist ja auch besser als gar keins. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir in solche, ich sag mal, Erzählungen gar nicht erst reingeraten. Aber gut, das weiß man ja vorher bekanntermaßen nicht. Wir werden sehen.
Ihr dürft uns aber natürlich weiterhin eure Kommentare und Sternchen bei iTunes und Co. geben.
Sowieso.
Ich wollte die gerade wieder wegnehmen.
Bist du etwa Starcatcher und sammelst die Sterne dann ein?
Ist ja, aber sowas von.
Wahnsinn.
Sauron will die Sterne haben.
Ach, Sauron will die. Das ist vielleicht nicht so gut. Wobei ich ja sagen muss, der will den Ring. Ja, stimmt. Der will doch nur den Ring haben.
Ja, mit Stern drauf. Auch der ist eitel und möchte einen schönen Ring haben.
Wahnsinn, der Typ. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir jemals einen Film über Sauron oder so mal zu sehen bekommen, was der so alles in seiner Freizeit noch macht, dass er dann irgendwann noch, aber gut, das führt jetzt zu weit. Hingegen gar nicht so weit weg, allerdings dann doch so weit weg, dass wir nicht dran teilnehmen konnten, war das Tolkien-Lesefest in diesem Jahr, um zu unserem ersten Thema zu kommen in der Sendung, zu unserem ersten redaktionellen Thema. Tobias, du hast aber trotzdem ein Interview aufzeichnen können und Stimmen einfangen können von den Menschen vor Ort.
Ich würde sagen, Stimmen einfangen lassen von Marie, einer der Organisatorinnen des Lesefests im Zusammenhang mit der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar. Und Marie war auch so freundlich und hat uns im Nachgang oder stand mir im Nachgang noch mal kurz Rede und Antwort und hier ist das Interview. Jetzt bei uns im Interview Marie-Noëlle Spresny. Sie hat zusammen mit der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar den 2. Tolkien-Lesetag in der Region organisiert. Hallo Marie.
Hallo Tobias.
Bereits zum 2. Mal fand dieses Jahr das Tolkien-Lesefest in Wetzlar statt. Auch dieses Mal wieder in Kooperation mit der Fantastischen Bibliothek zu Wetzlar. Marie, wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Das kam dazu, das war schon im letzten Jahr war das erste und wir haben uns im Sommer mit unserem Tolkien-Stammtisch in Vogelsberg in der Fantastischen Bibliothek getroffen für eins unserer Treffen. Ja, also Wetzlar ist nicht ganz im Vogelsberg, das muss man dazu sagen, aber wir haben uns zum allerersten Mal vom Vulkan heruntergetraut, weil ja die Fantastische Bibliothek ist einfach so ein toller Ort und für jeden Fantasy- und Tolkien-Fan einfach ein Muss. Man muss da mal da gewesen sein. Und wir sind irgendwie darauf aufmerksam geworden und die haben uns eingeladen, haben gesagt, macht doch mal ein eurer Stammtische bei uns. Und dann haben wir einen ganz gemütlichen Nachmittag verbracht in einer dieser wunderbaren Lesestuben und haben Spiele gespielt und uns mit der Claudia unterhalten. Und die hat dann auch gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, einfach öfter was zusammen zu machen. Und hat dann auch den Vorschlag gemacht zum bundesweiten Vorlesetag im November. Der ist immer Mitte November in ganz Deutschland, wird in Buchhandlungen, in Büchereien überall vorgelesen. Und in diesem Rahmen wollten sie gerne eine Veranstaltung organisieren und haben gefragt, ob wir da Lust hätten mitzumachen. Ja, so hat sich das erste dann im letzten Jahr ergeben und da haben wir damals über Beren und Lucien gesprochen und auch daraus vorgelesen aus dieser neuen Textsammlung, die damals rauskam von Clive Cotter.
Ja, wie passend dann, dass dieses Jahr dann der Fall von Gondolin kam. Für nächstes Jahr wird es ein bisschen schwierig, aber vielleicht nehmt ihr dann einfach die Kinder Hurins, die Ausgliederung. Genau. Die Erstausgliederung, die Christopher Tolkien damals in der Art und Weise herausgebracht hat. Das Ganze findet ja im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags statt. Du kennst die DTG ja auch durch deine Tätigkeit im Vorstand oder auch als langjährige Pressesprecherin. So eine offizielle Kooperation gab es ja, soweit ich weiß, in der Form noch nicht. War das etwas Besonderes oder ist das eigentlich eine Veranstaltung, auch nur, dass man jetzt halt das Label bundesweiter Vorlesetag noch mit drauf pappt?
Es ist total einfach, sich da einzuklinken tatsächlich. Also es ist überhaupt nicht kompliziert, wenn jemand, es muss halt um diesen bundesweiten Vorlesetag da sein. Also es kann auch am Ende vor oder danach sein. Aber das ja ist total einfach. Man meldet sich über eine Webseite dazu an. Die schauen sich das ganz kurz an und dann kriegt man eine Bestätigungsmail oder also auch nicht, aber war bei uns kein Problem. Da muss man einfach eintragen, wo diese Veranstaltung ist, ob sie öffentlich zugänglich ist, ob irgendwelche Eintritt anfällt und die wollen die Zahl der Vorleser ungefähr haben. Und dann bekommt man eine Bestätigungsmail und bekommt auch so einen Link zu einer Seite, wo dann wirklich das Logo ist und so weiter, was man dann in seine Werbematerialien einbauen kann. Ja. Also auf dem Plakat war dann entsprechend das Logo des bundesweiten Vorlesetags. Aber das ist im Prinzip sehr einfach, da mitzumachen, wenn man halt ein, ich sag mal, solides Konzept für seine Vorleseveranstaltung hat.
Das Konzept des Lesefests der Deutschen Tolkien-Gesellschaft lehnt sich ja stark an dem des internationalen Tolkien Reading Days an. Dieser wird bekanntlich um den 25. März gefeiert. Marie, wie genau kann man sich ein Lesefest in Wetzlar eigentlich vorstellen?
Ja, da ist, wird natürlich gelesen. Wir haben angefangen dieses Mal morgens um 10 ging es los und dann kurz 9:15, als dann die größte Masse schon da war, haben wir uns einfach an eine Ecke zurückgezogen und dann ging es los mit Vorlesen. Wir haben dann die letzte Version der Geschichte von Thors, wie Thor nach Gondolin kam, haben wir uns vorgenommen und haben einfach angefangen zu lesen. Und wie wir das beim Tolkien-Lesetag gerne machen, hat nicht nur einer da vorne gestanden und die ganze Zeit gelesen, sondern wir haben uns abgewechselt. Also irgendwie so nach 10 Minuten wurde der Staffelstab dann immer weitergegeben ungefähr. Und da haben so 5, 6 Vorleser wirklich 1,5 Stunden durchgelesen. Leider ist die Geschichte so lange, dass wir nicht ganz durchgekommen sind. Beim letzten Lesefest, Berdin und Lucien, da hatten wir uns die erste Version ausgesucht aus der Geschichte und die haben wir ganz gelesen tatsächlich. Diesmal waren wir nicht ganz so ausdauernd, weil es einfach absehbar noch relativ lang dauert, bis wir zum Ende der Geschichte kommen. Und dann gab es ein bisschen Pause. Wir haben für Kaffee und Kuchen gesorgt. Die Bibliothek hat Getränke bereitgestellt und ein bisschen Zeit zum Austausch. Und dann gab es einen Vortrag über das geheime Gondolin. Warum ist Gondolin überhaupt so mysteriös? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Dann gab es Spielerunden, konnte man austesten. Da haben sich auch ein paar Leute hingesetzt und nebenbei gespielt. Das hat was mit Miniaturmalerei, nicht zu vergessen. Hier diese kleinen Games Workshop-Figuren. Das hat der Ralf Seibel organisiert, der eben auch mit der Bibliothek zusammen verhaftet ist und die haben in so einem extra Raum, da waren dann ganz, also alle, die irgendwie unter 1,50 waren, so ungefähr, die Kinder und Jugendlichen, die haben sich da getroffen und haben da fleißig Figuren bemalt. Und Anke Eismann, die hat noch einen Malworkshop auch angeboten auf Anfrage. Und da kamen dann wirklich zwei junge Künstler oder anstrebende Künstler, die gesagt haben, wir machen auch Illustrationen. Und dann haben sie sich so ein paar Tipps gegeben und es war auch echt sehr nett.
Ich möchte noch einmal kurz auf den Vortrag zu sprechen kommen, Marie. Was ist denn jetzt die Quintessenz des Vortrages auf die Frage oder die Thematik bezüglich des Zaubers um Gondolin?
Ja, ich habe mir da einfach, ich habe mir überlegt, ja, was sind die Faktoren, die dazu beitragen zum Geheimnis Gondolin und habe einfach so ein bisschen den Abriss der Geschichte vorgetragen und habe so ein paar Schlaglichter gesetzt. Also zum Beispiel, eins dieser Dinge war tatsächlich die Zahlenmystik. Da gibt's in Gondolin gibt es zum Beispiel, also die Zahl 7 spielt eine besondere Rolle für Gondolin. Es gibt 7 Tore und Gondolin hat 7 Namen. Und dann habe ich mir angeschaut, was in dieser, gerade so in den biblischen Geschichten, was die Zahl 7 zu bedeuten hat. Das ist die Zahl der Vollendung. Und Gondolin soll ja auch die schönste Stadt der Elben in Mittelerde gewesen sein. Also die vollendete Stadt. Und dann habe ich mir einfach da das angeschaut, was es zur Zahlenmystik zu 7 gibt. Und wir sind die 7 Tore praktisch zusammen durchgegangen im Vortrag und haben uns auch die sieben Namen natürlich angehört. Das war dann übrigens auch eine der Quizfragen, denn unser Quizmeister Christian Weichmann hat uns ein Quiz mitgebracht. Der war nämlich auch vor Ort, ist extra aus Bonn angereist. Und der hat, eine der Fragen waren natürlich, nenne die sieben Namen Gondolins. Die Leute, die beim Vortrag waren, die hatten da leichtes Spiel.
Das hört sich alles sehr interessant an. Eine Frage noch, Marie, zu den Besuchern. Wie viele Besucher waren dieses Jahr auf eurem Lesefest?
Es war ein bisschen weniger als beim letzten Mal leider. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Es gab ein paar, beziehungsweise ich weiß, von unserem Stammtisch waren auch nur irgendwie die Hälfte da, weil alle krank waren. Also wir haben sehr viele Krankheitsausfälle gehabt. Vielleicht war das beim Publikum ähnlich. Wir hatten ein paar Lehrer da, die haben erzählt, dass auch die Schülerzahlen im Moment rapide am Sinken sind, weil so viele Leute krank sind. Also wir waren dann im Endeffekt so ungefähr 30 und beim letzten Mal waren wir eher so 50. Aber trotzdem haben wir mit der fantastischen Bibliothek gesprochen. Die haben gesagt, auch kleine, aber feine Veranstaltungen möchten sie gerne weiter mit uns machen. Und wir haben uns schon überlegt, fürs nächste Jahr uns wieder zusammenzutun. Und da ja diesmal wahrscheinlich kein neues Buch bei Gladcotta erscheint, wollen wir uns diesmal so ein bisschen in andere Richtungen gehen, und zwar über Thema Drachen wahrscheinlich. Da wollen wir uns jetzt ein paar Gedanken machen.
Das klingt doch gut, und vor allem freut es mich natürlich, dass wir auch 2019 wieder mit einem Lesefest des Vogelberger Stammtisch rechnen können. Marie, vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit für uns genommen hast. Dir noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank.
Ja, soweit Marie-Noëlle Spresny zum Tolkien Lesefest 2018. Und das eine sind immer die Organisatoren. Ihr wisst es schon vom Seminar, da haben wir es ähnlich gehalten. Die Zuschauer und Zuhörer, sie kommen natürlich bei uns auch nicht zu kurz. Die haben wir vor Ort durch Marie-Noëlle auch ein wenig befragen lassen, wie es ihnen denn so gefallen hat.
Ja, einmal die Lesung selbst. Es ist schön, die Geschichte, auch wenn es jetzt nicht die ganze war, mal am Stück zu hören.
Ja, die Bilder von Gondolin sehr gut gefallen.
Ja, ich fand es schön, jetzt schon zum zweiten Mal mit der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zusammen dieses Lesefest zu feiern. Es ist schön, die hier zu Gast zu haben, weil einfach diese Gesellschaft und unser Ort auch wirklich gut zusammenpassen.
Ja, da können wir uns ja freuen auf das nächste Jahr, auf das Drachenthema. So viel steht ja schon fest. Von der Geheimsache Gondolin geht's zu den Drachen beim Tolkien-Lesefest in Wetzlar in diesem Jahr. Und von einem Event zum nächsten geht es jetzt bei uns im Tollcast. Da fällt mir schon fast hier der Stift für die Notizen runter, aber auch das kommt vor. Das ist halt live aufgezeichnet, so ist das. Wir wollen jetzt, und vielleicht fällt er mir auch deswegen runter, weil jetzt ein Event kommt, was wir so in der Größenordnung dann auch nicht erwartet hätten. Und zwar geht es um ein Event im kommenden Jahr, Anfang kommenden Jahres, die Tour des Tolkien Ensembles durch Deutschland. Nur vielleicht, damit man ungefähr weiß, welchen Bezug wir dazu haben, unsere Intro-Musik und Outro-Musik ist ja von zwei Mitgliedern des Tolkien Ensembles geschrieben und produziert worden, von Kaspar und Karl Reif. Und Dennis kann es, soweit ich weiß, kaum erwarten, dass es losgeht. Bei dir flattern in deiner Hand schon die Karten.
Ja, richtig. Ich habe mir Karten für Hamburg sichern können, in dem Mehrtheater am Großmarkt. Erste Reihe, vorderster Sitzplatz, direkt mittig.
Ja, Premium, das heißt, Premium, Premium.
Premium, Premium. Das heißt, meine Ork-Hand ist vielleicht wirklich nur so eine Armlänge vom Billy Boyd entfernt. Also für alle, die nach dem 11.01. Karten haben für das Tolkien-Ensemble mit Billy Boyd, der ist nicht mehr da, weil der ist dann leider schon in meinem Magen gelandet. Ich liebe kleine Hobbits zu essen. Ja.
Ach ja, das ist ja eine der Überraschungen, muss man sagen, in dem Zusammenhang. Denn erst ging es nur um die Tour des Tolkien Ensembles. Dann wurde ja bekannt, neben Billy Boyd ist ja auch Ben Becker noch mit dabei bei anderen Veranstaltungen. Also es wechselt sich ja immer so ein bisschen ab. Bei der einen mit Ben Becker, bei der anderen mit Billy Boyd. Generell, was man erwarten darf, dazu könnt ihr in die Shownotes klicken. Da werden wir für euch nochmal was hinterlegen, dass ihr zum einen die gesamten Termine für die Tour nachlesen könnt und natürlich auch schauen könnt, wo es die Tickets gibt. Sind noch welche erhältlich? Ich habe den neuesten Stand noch nicht.
Also Tickets für Hamburg sind auf jeden Fall noch erhältlich. Bremen wird schon schwieriger. Es gibt auch, was das Thema Tickets angeht, mittlerweile schon zwei verschiedene Auswahlen. Also es gibt einmal das normale Ticket, dass man in das Konzert reinkommen kann. Und es gibt auch noch sogenannte VIP-Tickets, die dann halt auch beinhalten etwaige Softgetränke, eher reinkommen und auch ein Foto dann mit Billy Boyd. Das würde dann nochmal 102 Euro kosten. Aber für die, die ja dann auf sogenannten Comic-Cons gehen, 102 Euro für ein Foto ist ja fast schon normal.
Das ist ja fast geschenkt.
Waren es nicht 120 Euro?
Nee, 102.
Okay.
102.
Oh. Der Unterschied macht, glaube ich, für wahre Fans es dann auch nicht aus. Ja, Bremen am 27. Dezember, da bin ich nicht in Bremen, deswegen ist es für mich vor Ort dann gestorben an dem Fall. Aber gut, was will man machen? Man kann nicht alles haben. Jetzt ist es bei diesen Konzerten und Veranstaltungen ja immer normal, dass dann auch relativ viel rundherum so spekuliert wird, wie das alles ablaufen wird, was so alles passieren wird. Es gab ja schon häufiger Touren des Tolkien Ensembles auch durch Deutschland. Und wenn man Kaspar Reif dazu schon mal gehört hat, der war ja früher sogar mit Sir Christopher Lee unterwegs, dann später mit John Callan. Also der hat ja schon Erfahrung durchaus mit diesen Größen auf der Bühne zu stehen. Also es kann mit Sicherheit sehr, sehr spannend und auch interessant werden. Und natürlich ist die Musik auch was ganz Besonderes, da sie ja vom Tolkien Ensemble nicht etwa die Filmmusik nachspielen, sondern eigene Stücke, die separat zu Filmen und sonstigen entstanden sind. Von daher sehr interessant und auf jeden Fall zu empfehlen. Wer macht denn da im Hintergrund solche...
Das kann ich so nicht stehen lassen, lieber Malte.
Ja, die singen dir, da kommen natürlich auch bekannte Stücke, aber man muss ja auch erstmal die Besonderheiten rausstellen.
Ja, okay.
Also da wird man natürlich auch vielleicht den ein oder anderen Favorite-Song auch nochmal hören, aber man muss ja erstmal darauf kommen, was das Ensemble eigentlich ausmacht. Also das, so, natürlich laufen da auch andere Stücke, so, um da kurz die Kurve zu kriegen. Ich ahnte bereits, worauf du hinaus wolltest.
Ja, weil das eigentliche, das reine Tolkien-Ensemble-Konzert, das das erste und letzte seit vielen, vielen Jahren gab es ja dieses Jahr auf dem Tolkien-Tag, wo wirklich nur das Tolkien-Ensemble gespielt hat. Und diese Geschichte, auf die wir jetzt dann zu sprechen kommen mit dem mit der Tour, die ist ja auch nicht ganz neu, du hast es gerade gesagt, die sind in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts sind sie sehr viel mit Christopher Lee umhergezogen. Er hat dann die Sachen aus dem Moderator und Erzähler gespielt. Und meine erste Berührung mit dem Veranstalter oder mit dem kompletten Konzept war 2015, als es darum ging, das größte Ringspektakel an die Waldbühne zu bringen.
Das kommt mir noch bekannt vor.
Ja, das können wir irgendwo, ja.
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 Da gab es mal so einen Radiosender, einen ganz kleinen, der hat da mal Tickets für verlost. Ich erinnere mich da noch ganz dunkel.
Da haben wir sogar noch so einen O-Ton von John Callan bekommen gehabt.
So genau.
Ja, die DTG war sogar mit einem Stand vor Ort und hatte die Sache im Vorfeld halt auch, wie wir das mit jeglicher Tolkien-Veranstaltung in dem Rahmen machen, ja auch beworben, also darüber berichtet. Es war ja leider das Schicksalsjahr. Am 23. August war die Geschichte oder war die Veranstaltung und eigentlich war geplant, dass Christopher Lee dort wieder den Erzähler und Sprecher macht, aber er ist ja im gleichen Jahr nur etwas mehr als 2 Monate zuvor verstorben, am 7. Juni. Und da musste dann halt schnell umdisponiert werden. Und für die, die es halt nicht mitbekommen haben, den Link packe ich in die Shownotes, das Spektakel, das nach eigenen Aussagen größte Ringspektakel der Welt, stellte sich leider Gottes als riesengroßer Flop heraus. Man hatte die Waldbühne gemietet, die Idee war cool. Man hatte den Innenraum, wer die Waldbühne nicht kennt, das ist so ein größerer Bereich, der meistens bestuhlt ist, hatte man mit Kunstrasen, also mit echtem Rollrasen so rum ausgestattet, hat dort Hobbithöhlen draufgebaut, hatte aber nicht mal ansatzweise genügend Karten verkauft, um dieses gigantische Theater irgendwie stimmungsvoll füllen zu können. Ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal, dass ich mich genötigt sah, ein Statement zum großen Ringspektakel zu veröffentlichen, weil man damals der DTG angekreidet hatte, wie man denn nur konnte. Man sei ja wohl involviert gewesen. Das stimmt allerdings nicht. Wir standen nur mit Rat und Tat zur Seite, haben Kontakte geknüpft, aber wir waren halt nicht der Veranstalter.
Ja, es ist ja auch oftmals so, ne? Du kriegst dann einen irgendwie noch über die Seite ab. Ich habe es ja damals auch mitverfolgt, weil wir hatten tatsächlich ja Gewinner eines Ticket-Gewinnspiels, die dann auch vor Ort waren. Denen hat es natürlich toll gefallen, weil die aber auch dann natürlich VIP-Status da vor Ort plötzlich dann hatten und auch hinter die Bühne und mit allen möglichen Leuten ins Gespräch kommen konnten. Das ist ja natürlich dann nochmal was Besonderes, was anderes. Aber klar, die Veranstaltung an sich war damals aus Sicht von vielen, vielen Beobachtern tatsächlich ein ziemlicher Reinfall und wird ja auch so im Internet rege beschimpft und betitelt.
Genau, das ist aber der gleiche Veranstalter, der in den Jahren zuvor, das muss man ja doch zugute halten, mit dem Tolkien Ensemble bereits viele gute Touren gemacht hat und der sie ja jetzt wieder auflebt. Dann gibt es ja so eine zweite Geschichte, die jetzt im Prinzip noch dazwischen passt. Und zwar hatten wir, die DTG berichtete, über zwei Veranstaltungen in der Schweiz. Ich glaube einmal Basel und einmal Zürich. Dort wurde ebenfalls mit so einem Tolkien-Ensemble-Konzert geworben. Allerdings wusste das Tolkien-Ensemble nichts davon.
Das fand ich am allerbesten an der ganzen Nummer.
Ja, viel krasser fand ich noch, dass sie sogar noch den ganz alten Pressetext genommen hatte, wo ein mittlerweile verstorbenes Mitglied des Tolkien-Ensembles als Teil des Ensembles angekündigt wurde. Also schon ein bisschen morbide teilweise.
Dazu hatte sich doch Kaspar Reif dann auch nochmal öffentlich gemeldet gehabt in den sozialen Medien, ne?
Richtig, wir hatten das dann aufgegriffen und ich meine, der Kontakt zu Kaspar ist ja relativ gut oder sehr gut, würde ich sogar sagen. Und da mache ich dann halt, oder da lässt sich viel auf dem kurzen Dienstweg erledigen. Das heißt, wie jetzt auch für die Sachen, wenn Kaspar mir sagt, die Sachen sind so und so und so, das heißt, die Termine kommen dann und dann, dann nehme ich das für Hand und Fuß. Und der hatte mich halt damals darauf hingewiesen, es ist in Deutsch nicht gerade das Beste, und hatte mich gebeten, inwieweit ich da mal nachhaken können. Und habe dann ja auch noch Schweizer Zeitung mit ins Boot geholt. Es gab dann eine größere Kampagne, will ich nicht sagen, aber eine größere Berichterstattung. Und wie sich im Nachgang herausstellte, hat der Veranstalter, der das Ringspektakel gemacht hat, wie jetzt dann aber auch die Tour, hatte dieses Konzept einfach weiterverkauft, was ja komplett legitim ist. Und der neue Inhaber halt für Basel und Zürich hatte wohl vergessen, die Verträge mit dem Tolkien Ensemble abzuschließen. Genau, separat abzuschließen. Und ich weiß ja jetzt nicht, ob er seine Verträge nicht richtig gelesen hat oder wie es dazu kam. Er zeigte sich dann auf jeden Fall sehr kulant und hat gesagt, jeder, der seine Karte zurückgeben möchte, bekommt den vollen Preis erstattet. Das war dann schon mal sehr löblich. Und das Feedback, was ich bekommen habe oder was man dann bei Eventim lesen konnte, war alles andere als positiv. Nichtsdestotrotz sehe ich positiv für die gigantische Tour. Das sind ja 22 Auftritte in 22 Tagen. Los geht's am 6.
Das ist eine Nummer, ja.
Ja, 26.12. geht's los, dann über Silvester und Neujahr. Und dann gibt's, glaube ich, einmal am 8.1. müsste das, glaube ich, sein, zwei Termine in Dresden. Und dafür haben sie, glaube ich, den 13.1. frei. Und, aber ansonsten bis zum 16.1. machen sie dann hier in München. Da freue ich mich schon drauf. Ihr Abschluss mit Billy Boyd als Sprecher, sofern er den Clown noch irgendwie entrinnen konnte. Und auch Kaspar ist total begeistert davon und freut sich jetzt auch, dass er mit Billy Boyd jemanden hat, der dann in die gigantischen Fußstapfen von Christopher Lee treten wird. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf Feedback und bin mal gespannt, was der Ork macht.
Ich kann dir ja schon mal vorab berichten dann.
Genau.
Ja, Kaspar hat mir, ich habe natürlich auch schon Kaspar Reif geschrieben. Wir kennen uns ja auch schon vom letztjährigen Ting und vom diesjährigen Tolkien-Tag Geldern, wo er dann selber, ihr wisst ja, ich bin Ork. Und das fand ich von Kaspar sehr, sehr, sehr schön, die Geste, als er dann selber auf seiner Facebook-Seite dann ein Bild von sich und mir reingesetzt hat, ne, Treffen unter Freunden hat er dann reingeschrieben und er freut sich auch wahnsinnig dann schon nächstes Jahr, weil ich werde auch wieder als Ork dort reingehen, also ich werde als Ork mich da schön auch in den Sitz flezen und werde meinen Spaß haben mit also, Billy Boyd.
Das kann unterhaltsam werden, also da kann ich nur den übernächsten Tollcast dann im Februar empfehlen. Da werden wir das natürlich nochmal gründlichst dann aufarbeiten. Also die entsprechenden Filmsequenzen kommen dann in die Shownotes. Soweit ist es noch nicht. Ja, man darf gespannt sein auf diese doch mordsmäßige Tour, wenn man das mal so sagen darf, vom Umfang her und von der Kürze der Zeit. Tobias hat es ja gerade schon gesagt, das ist schon irre, wie schnell das dann los und auch wieder vorbei ist. Aber man auf jeden Fall, wer noch Tickets haben möchte, klickt mal bei uns rein. Da findet ihr alle weiteren wichtigen Links.
Genau, ganz kurz vielleicht noch, weil ich glaube, Okondia hatte das vorhin angesprochen. Es gibt halt zwei unterschiedliche Touren. Es sind bei uns in dem Artikel, sind alle verlinkt. Und einmal, also Billy Boyd ist bis zum 11. definitiv bei jeder Veranstaltung dabei, aber bei einigen nur als Künstler und bei den anderen halt eben auch als Sprecher und Erzähler. Und es gibt dann so irgendwie, ich glaube, 10 Sachen, wo Ben Becker den Erzähler und Führer durchs Programm macht und beim Rest macht es dann Billy Boyd.
Richtig. Und dann nochmal zu den Tickets, weil wir ja vorhin sagten, es gibt auch diese VIP-Tickets. Diese VIP-Tickets sind nur gültig, wenn man sich auch vorher ein normales Ticket gekauft hat.
Also ist im Prinzip ein Upgrade.
Ist eigentlich nur ein Upgrade, richtig.
Ach gut, also daran solltet ihr auf jeden Fall denken, nicht, dass ihr dann hinterher nicht reinkommt. Also so nach dem Prinzip, ihr könnt jetzt zwar reinkommen mit VIP, aber ihr kommt halt nicht rein, ihr habt halt nur VIP. Das ist dann auch irgendwie etwas kritisch, wenn man dann da vor der Tür steht. Nichtsdestotrotz wünschen wir natürlich allen, die dabei sind, also ich euch beiden dann ja auch, ich werde es vermutlich nicht schaffen, aber gut, was will man machen, man kann nicht alles haben im Leben, viel, viel Vergnügen dabei für diejenigen, die hingehen und auch da dürft ihr uns natürlich gerne schreiben, wie es euch gefallen hat etc. Wir werden im Tollcast auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Lieblingsthema, also nicht nur, weil es ums Essen geht, Essen ist... glaube ich, im Hintergrund. Nee, ist noch nicht auf dem Herd. Die Küche ist noch dunkel, aber wird es auf jeden Fall heute im Laufe des Abends geben. Die zauberhafte Küche von Aladdin bis Zelda und ich als großer Zelda-Fan frage mich natürlich auch, was gibt es da alles Nettes zu essen? Tobias, du hast das Buch auf dem Tisch. Es stammt von Aurelia Beaupommier aus Frankreich, die eigentlich ähnlich wie wir begeisterte Fantasy-Leserin ist und tatsächlich auch schon ein inoffizielles Harry-Potter-Kochbuch geschrieben hat. Jetzt geht es aber in einer wesentlich breiteren Palette um die Küche aus dem Bereich der Fantasy.
Richtig. Und zwar ist im Deutschen das Werk in der Zauberfeder erschienen, in dem Verlag. Und es ist ein optisch sehr, sehr anspruchsvolles und sehr illustriertes Kochbuch. Ich muss sagen, als ich die ersten Seiten durchgeblättert hatte, Inhaltsverzeichnis, so dachte ich mir, oh mein Gott, das kann ja nichts werden. Und als dann die ersten Rezepte reinkamen mit wunderschönen angestellten Fotos, dachte ich schon, ja, das ist ein Kochbuch, das muss genau so aussehen, wie ich mir ein Kochbuch vorstelle.
Ich habe so einen blauen Apfel, glaube ich, auf einer Seite irgendwie in den Vorschauseiten beim Verlag gesehen. Und habe dann auch schon gedacht, ach du Schande, was ist das für eine Panscherei, habe ich schon fast gesagt.
Du meinst Schneewittchen und die 7 Zwerge, vergifteter Apfel.
Ja, ganz genau, das war's. Vergifteter Apfel von Schneewittchen, ja. Also sah spannend aus. Ich meine, ob das jeder essen wird, ist die andere Frage. Beim blauen Essen scheiden sich ja so ein bisschen die Gemüter. Aber die Ideen fand ich schon sehr originell, die diese Dame da so zusammengeschrieben hat.
Ja, und ich bin ja leidenschaftlicher Koch und Bäcker. Man sieht das ja auch meiner Leibesfülle an. Und ich habe jahrelang alle meine Kuchen, alle meine Torten mit Lebensmittelfarbe halt eingefärbt. Also irgendwie eine Schwarzwälder Kirschtorte, Ozeanblau, Kartoffeln mal grün eingefärbt. Und das ist halt echt faszinierend, wie die Leute, die wissen, dass das eine ganz normale Kartoffel ist, sie halt einfach nur grün ist, statt vielleicht gelb, sich immens schwer tun, das zu essen.
Ich bin gespannt, wir sollten das vielleicht beim Ting mal als Spiel machen, fällt mir gerade so ein. Es wäre eigentlich lustig, so auf dem Tolkien-Ting und dann geht mittags so die Essensausgabe los und dann gibt es da irgendwie blaues Kartoffelpüree oder so.
Ja, also nur um noch mal so einen Einblick zu geben, in der Rubrik Mein Who is Who der Zauberer, also aus welchen Bereichen es da Rezepte gibt. Zum Beispiel Aladdin, du hast es gesagt, Asterix und Obelix gibt es ein schönes Rezept oder Dr. Strange, Dornröschen, die Chroniken von Narnia, Dungeons and Dragons, Harry Potter, der Herr der Ringe, ist sogar mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit 7 unterschiedlichen Rezepten vertreten. Und das ganze Buch ist dann auch in unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Es gibt jetzt also nicht nur Hauptspeisen oder nicht nur Süßes. Es gibt Speisen für den jeden Tag, Köstlichkeiten für besondere Tage. Da hat man ein Zauberzepter beim Dracheneier, da würde sich Hagrid an dieser Stelle wieder freuen. Dann hat man Süßigkeiten und Leckereien, betörende Tränke dürfen dann natürlich auch nicht fehlen. Sowohl alkoholfrei als auch nicht alkoholfrei. Und auf der Seite 151 gibt es den Endtrank. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich damit
Das ist ja was Exklusives. Der Endtrank. Ich habe ja auch mal so ein Endwasser getrunken auf dem Tolkien-Tag in Hannover. Schönen Gruß an die Hannoverin an dieser Stelle. Da war damals dann allerdings die Stimmung nicht nur angeheitert, sondern das war so gut, dass ich mir das dann nochmal besorgt habe. Also damit kann man verdammt gut kochen. Das ist ja so ein Whisky-Likör, also sehr, sehr zu empfehlen. Aber so viel der Schleichwerbung an dieser Stelle. Wobei, steht ja keine Marke drauf. Daher muss man sich dann an den Stammtisch Hannover wenden, wenn man dazu Näheres erfahren möchte. Seite 151 waren wir, glaube ich, stehen geblieben.
Richtig, und die nächste Seite ist dann natürlich dann so meins, ne? Der Gandalf-Stärkungstrank. Hier schreibt die Autorin halt rein, Gandalf der Graue, später der Weiße, ist der berühmteste Zauberer Mittelerdes. Jetzt würde Radagast natürlich vehement protestieren, Anmerkung des Sprechers. Unter den Hobbits wird er besonders durch sein spektakuläres Feuerwerk geschätzt. Er ist Bilbos und später auch Frodos Freund und Gefährte. Spring ich mal ein bisschen. Er trägt ein Fläschchen mit Miravur bei sich, einem Elbentrank, der in jeder Lage Mut macht, sogar dann, wenn man gerade den Pass von Karadaras überquert. Also, ich hatte es ja am Anfang gesagt, in München liegt schon der Schnee, was mich jetzt nicht besonders stört, aber vielleicht mache ich den Trank aus Orange, Zitrone, gelber Pfirsich, Kirschen und 1 Kilo roter Johannisbeeren mal als Stärkungstrank für meine Arbeitskollegen.
Ja, das könnte durchaus eine ordentliche Stärkung sein, wenn ich so überlege, wie viel Säure der allein schon enthält. Aber probieren kann man es ja mal, ne?
Genau. Gewinnen könnte dieses Buch auch. Und zwar dann beim großen Tolkien, oder den größten Tolkien-Adventsquiz dieses Jahr mit noch mehr Preisen. Aber dazu später mehr.
Dazu kommen wir nachher nochmal. Und dann, wer jetzt schon richtig Hunger hat, das ist natürlich Sinn und Zweck dieser Sendung, dass wenn man die gehört hat, man dann nebenbei, danach, davor essen kann. Es passt immer sehr gut in solche Aufzeichnungen, vor allem wenn man gerade im Zug eingestiegen ist und sich denkt, so super, jetzt hätte ich mir gerade beim Bäcker noch was holen können und jetzt erzählen die mir hier die gesamte Zugfahrt was über Essen. Ist dann wie es ist, beim nächsten Mal besser vorher zum Bäcker. Crowdfunding ist jetzt unser Thema. Wie kommen wir von Rezepten zu Crowdfunding? Ganz einfach.
Das frage ich mich auch.
Ja, ich hätte jetzt auch im nächsten Mal gesagt, weil wir es können, weil es überhaupt kein
Crowdfunding oder wie?
Das wäre es noch, ne? Wir machen Crowdfunding, weil wir ein eigenes Rezeptbuch herausbringen wollen.
Richtig.
Nein, der Herr, der.
Mit den Lieblingsrezepten der drei Moderatoren.
Genau. Wobei, was würde ich da unterstützen?
Der schwarzen, also der dunklen Seite, schönen Seite. Ich habe eine Menge Rezepte. Ich sage nur Wagbier.
Wagbier. Gut, vielleicht besser nach dem Tolkien-Cast. Auf den Spuren von Tolkien, das ist jetzt nicht verwunderlich, da befinden wir uns so oder so. Allerdings gibt es ein Crowdfunding-Projekt eines Booktubers und Literaturbloggers namens Florian Jung. Was ist denn ein Booktuber? Jemand, der sich auf YouTube mit Literatur beschäftigt? Ich habe das Wort noch nie gehört.
Genau, ich war auch sehr überrascht. Man lernt ja nie aus. Und Booktuber ist, glaube ich, mein Lernwort 2018. Und du hast gerade gesagt, das sind Menschen, die sich auf YouTube mit der Rezension und der Aufarbeitung von Büchern beschäftigen. Und
also im Prinzip das literarische Quartett aus dem Fernsehen auf YouTube. Nur eben nicht mehr als Quartett.
Richtig, alleine meistens.
Wow. Ist ja auch nicht schlimm, dann, bevor da irgendwie jemand anders in die Rezension reingrätscht, dann hat man wenigstens seine Ruhe.
Da kann man in aller Ruhe dann alle Rezepte vorlesen.
Ja, perfekt. So, und dieser Herr, Florian Jung, beschäftigt sich schon mit diversen fantastischen Werken beschäftigt. Und jetzt geht es da um ein neues Projekt, was er macht. Tobias, vielleicht magst du es einmal kurz ein bisschen beleuchten, warum da jetzt ein Crowdfunding stattfindet zu wenn ich das richtig gelesen habe, zu einem Film, der da gedreht werden soll.
Genau, die Anfrage kam ursprünglich mal, ob die DTG das ganze Projekt nicht finanziell tragen und übernehmen könnte. Jetzt sind wir ein gemeinnütziger Verein. Wir arbeiten mit Spendengelder. Alles, was ihr spendet, also auch Spenden an dem Podcast, sind im Prinzip von der Steuer absetzbar. Das heißt, wir haben gewisse Auflagen, die müssen satzungsmäßig erfüllt werden. Und das ist also jetzt so ohne weiteres gar nicht möglich, da jetzt Geld auszugeben. Wir überlegen da seitens des Vorstandes, inwieweit wir das vielleicht mit einem Spendentopf auffüllen können. Das ist, führt jetzt aber an dieser Stelle zu weit. Und da hatte ich gesagt, mach doch einfach ein Crowdfunding-Projekt. Und zwar geht es darum, dass wenn man jetzt eine Reise nach Oxford unternimmt, man Interviews führt, man hat Materialkosten. Also es ist halt ziemlich viel Geld, was man erstmal in die Hand nehmen muss. Und er selbst verdient damit jetzt primär erstmal so kein Geld, vielleicht ein bisschen Geld durch die Werbeeinnahmen, die vor seinen YouTube-Videos gezeigt werden. Aber allem und allem macht er das halt aus Hobby und aus Spaß. Und er hat jetzt zwei Founding-Ziele ausgelobt, nämlich einmal 1.000 Euro, das sind wir beim jetzigen Stand. Ende November sind mittlerweile 825 Euro des ersten Founding-Ziels erreicht.
Das ist aber schon ganz ordentlich, das muss man ja richtig auch mal an der Stelle sagen. Ne?
Das damit plant er, also im Prinzip mit diesen 1.000 Euro will er halt 3 Tage in Oxford drehen, 1 Drehtag in Bonn, gegebenenfalls auch ein Interview etc. Und das ist das zweite Ziel für dann 2 weitere Tage in Oxford plus Bournemouth-Tour, Interview in Hamburg, Budget für Post-Production und Co. liegt dann bei 2.500 Euro. Wie bei Crowdfunding-Projekten übrig, gibt es dann halt noch ein paar Dankeschön. Schaut es euch einfach an. Die Sache sind in den Shownotes verlinkt.
Und man muss ja auch wirklich mal sagen, das ist ja sogar ein sehr realistisches Ziel mal an der Stelle, ne? Weil oft ist ja Crowdfunding auch so eine Sache, da wird mit Zielen ins Rennen gegangen, die sowas von utopisch sind. Es gab da ja auch mal irgendwann diese Idee, Minas Tirith nachzubauen. Das ist immer für mich das Prestigeprojekt eines Startups, dass ein echter Nachbau in Lebensgröße von Minas Tirith stattfindet für irgendwie, ich glaube, 8 Millionen Pfund damals oder so, was das da kosten sollte. Aber damit wäre man wahrscheinlich noch nicht mal ausgekommen. Das haben wir damals mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube Ende 2015 oder so, eine Riesennummer, aber hier mit den 2.500 Euro als zweites Funding-Ziel, das könnte doch tatsächlich auch was werden. Also es sieht ja momentan auch schon relativ gut aus.
Ja, ich habe ihn auch unterstützt.
Ja, ich bin da auch noch am Überlegen, das dann vielleicht auch mal zu tun. Ich habe es jetzt bislang erst nur verfolgt. Das ist ja immer so, man verfolgt ja immer erst und dann, wenn es spannend wird, dann muss man sich ja auch mal den Ruck geben zu sagen, so, gute Projekte und das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Dokumentation, die da hinterher entsteht. Vielleicht mal ein paar Fragestellungen, die der künftige Autor des Films denn dann dort bearbeiten möchte. Also unter anderem geht es dann so um Sachen wie, wo traf er sich mit C.S. Lewis und philosophierte über Fantastik, welche Landschaft sah er vor sich, wann er seine Spaziergänge unternahm und natürlich, wo wurden Studenten unterrichtet, wo wohnte Tolkien, als er in Oxford unterrichtete. Also Fragestellungen, die dann dort in diesem Format, in diesem Film aufgegriffen werden sollen. Und Tobias hat es schon gesagt, wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, klickt einfach mal bei uns in die Shownotes, dann könnt ihr euch über das Projekt informieren und es natürlich dort dann auch direkt unterstützen.
So, ich würde jetzt aber ganz gerne noch mal kurz auf Minas Tirith zurückkommen. Ich habe gerade noch mal nachgeschlagen, das war im Jahr 2015. Und zwar hatte er damals der Kampagnenleiter Jonathan Wilson veranschlagt 15 Millionen Euro für das Land, 188 Millionen Pfund für die Arbeiten und nochmal 1,4 Milliarden Pfund für das Material. Es waren also ein paar Millionen mehr.
Ja, es ist ein paar.
Ein bisschen. Und das bitte in 60 Tagen zusammenkriegen.
Ja, es war damals schon ein, deswegen sagte ich das ist schon ein Prestigeprojekt in Sachen Crowdfunding, also so macht man es definitiv nicht. Aber Ideen sollen ja tatsächlich auch nicht zerschlagen werden, warum auch nicht es versuchen? Und die haben es ja wenigstens versucht, aber es ist dann ja leider schiefgegangen. Ein wenig vorhersehbar, aber gut, was will man machen? Ja, könnte man auch, wenn wir gerade schon beim Thema Film sind, auch ein schönes passendes Thema noch dazu, um noch auf unser Thema der Serie zu kommen. Denn da sind ja auch Millionen im Spiel bei Amazon, wenn jetzt die Dreharbeiten dann im nächsten Jahr losgehen und die Mittelerde-Serie gedreht wird. Wir haben ja im in der letzten regulären Ausgabe rege dazu diskutiert, was da vielleicht so passieren könnte, was kommen könnte etc. Und Tobias, du hast jetzt mit dem neuesten Film aus der Harry Potter-Reihe wieder einen Gedanken zurück in den Kopf bekommen, den du eigentlich schon äußern wolltest, aber der war dann irgendwie während der Aufzeichnung weg, wenn ich das so nochmal richtig wiedergeben darf, was du mir vorhin vor der Aufzeichnung erzählt hast.
Und ich dachte, ich hätte dir das im Vertrauen gesagt.
Nee. Ich war dabei. Also, ich war auch dabei.
Wir haben Zeugen.
Ja, wahrscheinlich hast du schon von Anfang an aufgehört für die Outtakes. Ja,
na klar.
Mir lag beim letzten Mal permanent was auf der Zunge, aber es wollte irgendwie nicht drüber hinwegkullern als Positivbeispiel. Ohne jetzt auf den Inhalt oder die Filme direkt zu bewerten, zeigt aber die das Ausbauen der Harry Potter-Welt durch die fantastischen Tierwesen-Reihe, die ja auch 5 Teile beinhaltet, wie gut es möglich ist, in ein bestehendes Universum, egal in welcher Art und Weise, Sachen einzugliedern, die in dem Fall mit Charakteren, die dann in den Harry Potter-Büchern vorkommen, auch arbeiten zu können, zu interagieren zu können, natürlich, als sie wesentlich jünger waren. Aber dass auch die Harry Potter-Welt schon so viel an Material bietet, dass man da ohne Probleme jetzt was dazu dichten, wie es die Kritiker ja immer wieder so schön nennen, kann, ohne dass das eigentliche Werk, nämlich die 7 Harry Potter-Bücher, darüber abgewertet werden oder gar verschandelt werden. Sie werden im Prinzip eher aufgewertet, weil die Welt eben an Komplexität, an Erklärung als Hintergrund, an den Hintergrundinformationen gewinnt. Und ich finde, ich habe mir dann den zweiten Teil angeguckt und habe halt festgestellt, ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, wo man das halt im Prinzip auch auf den Herrn der Ringe portieren kann. Und theoretisch steht da ja durchaus die Möglichkeit, wirklich was Gutes zu machen, was man halt wunderbar in diese Zeit dazwischen eingliedert, ohne jetzt ohne den Hobbit oder den Herrn der Ringe zu verschandeln. Und wie gesagt, bei 1 Milliarde Investitionsvolumen für die Serie werden sie ja auch keinen allzu großen Schund treiben, hoffe ich.
Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen, denn da legen sich ja die Hoffnungen vieler Fans rein, dass das eben tatsächlich auch diese Spielräume, die du angesprochen hast, dass die auch genutzt werden. Denn dadurch hat man ja auch, das haben wir ja letztes Mal auch schon diskutiert, relativ viele Möglichkeiten, Geschichten auch ganz anders zu erzählen, ohne aber trotzdem gewisse durch Tolkien vorgegebene, ich sag mal, Grenzen zu überschreiten, sondern tatsächlich etwas freier ins Rennen zu gehen und Möglichkeiten zu nutzen, die dann sich vielleicht auch da eröffnen. Dennis, du hast ja letztes Mal auch schon zur Serie einiges an Erwartungen geäußert. Jetzt kam die Meldung rein, dass sich ein nicht ganz unbekannter Komponist namens Jeremy Soule bewirbt, um die Musik dort zu schreiben, und zwar über Twitter. Also ich meine, das ist ja nichts mehr Ungewöhnliches, aber ich finde das schon beeindruckend, dass ein Filmkomponist, oder in dem Fall ist er ja für Skyrim hauptsächlich bekannt, sich dann dort bewirbt, mehr oder weniger, und mal eine Umfrage unter Fans macht, die rege besucht wurde, und dann sagt er, ja, das ist doch mal eine Idee.
Ich habe so eher das Gefühl, er wollte sich bei seinen Fans die Meinung einholen, was die davon halten, ob das positiv verläuft oder nicht. Und die Abstimmung ist, zu 95% haben alle Ja getippt, die da mitgemacht haben. Also die sind alle begeistert davon, dass er das machen möchte. Ich persönlich höre auch gerne einige Lieder von ihm, was das angeht, was vor allem für Skyrim, weil die sind wirklich schön mystisch und gehen auch in die richtige Richtung, wie ich finde. Wie ich ja immer zu sagen pflege, abwarten.
Ich glaube, mehr kann man auch aktuell nicht machen, weil die Informationen fliegen ja auch nur so in kleinen Häppchen rein. Das ist jetzt mal wieder so eine Sache, wo man auf Twitter wieder irgendwelche Geschichten gesehen hat. Da muss man, glaube ich, auch momentan, kann man schön spekulieren natürlich, aber irgendwie ist es noch nichts so Handfestes, dass man sagen kann, das ist schon tatsächlich in den Stein gemeißelt. Aber das ist ja auch das Schöne im Vorlauf, das haben wir euch ja letztes Mal auch schon versucht, so ein bisschen ans Herz zu legen, einfach mal ein bisschen zu spekulieren und zu gucken, was sich da so alles entwickelt. Und dafür behalten wir ja dann auch für euch immer mal den Blick auf dieser ganzen Entwicklung drauf und schauen auch mal, was es so Neues gibt rund um die geplante Serie von Amazon mit dem Spielort, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit dem Setting Mittelerde ist vielleicht heutzutage der bessere Begriff. Jetzt wollen wir auch noch ein wenig gucken. Wir haben noch ein ganz spannendes Interview im Internet gefunden, beziehungsweise Tobias hat es gefunden. Ich habe es mir angehört. Ich gehe davon aus, Dennis, du vermutlich auch. Da geht es um Literaturkritik, denn wo Literatur erscheint, gibt es auch Literaturkritiker, was ja auch gut ist, denn oftmals entstehen dadurch ja auch nochmal ganz neue Meinungen und Blickwinkel. In diesem Fall ist es ein Interview, was beim Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet wurde, mit einer nicht ganz unbekannten Literaturkritikerin. Und es geht um Kommerz. Und da wir gerade den Black Friday durchhaben, der ja auch immer wieder wegen des Kommerzandrangs in den Läden, und ich gehe davon aus, ihr wart auch alle schon rege einkaufen.
Wie, das ist Kommerz?
Ja,
da gibt es wirklich Prozente.
Ja, ich konnte
haben doch damit.
Wahnsinn. Also. Wie war das?
Ach, du hast überhaupt kein Kommerz.
Ich hab Morde aber nicht verkauft. Das ist, das wundert mich eigentlich. Wo kommt dieses Angebot her? Gibt es ein zweites Mordor? Das machen wir die nächste Sendung zu.
Ich habe das Auenland gekauft.
Ach, du hast es gekauft.
Also, die zwei noch fehlenden Hobbit-Höhlen sind jetzt auch meine.
Also ich habe mir Minas Tirith gekauft. Ich habe dafür keine 2 Milliarden Pfund gebraucht.
Keine 2 Milliarden. Na gut. Nein. Na, in dem Fall knüpft ja diese Literaturkritik von Sigrid Löffler, um auch die Dame mal namentlich zu erwähnen, ja an den Fall von Gondolin an ein Werk von Tolkien, was jetzt ja dieses Jahr erschienen ist. Und sie setzt damit an, dass Tolkien nun schon seit 50 Jahren tot ist und trotzdem noch Werke erscheinen. Und wie wurde es betitelt, beklagt, dass das ein gängiges Verfahren mit dem Nachlass von Bestseller-Autoren ist. Das finde ich eigentlich ein spannendes Thema, weil das ja nicht nur bei Tolkien so ist, sondern tatsächlich ja mehrere Beispiele von Autoren gibt, wo dann posthum veröffentlicht wird. Kann man, glaube ich, tatsächlich so oder so sehen, aber trotzdem ein spannendes Thema.
Ja, also der Artikel heißt ja aus der Rumpelkammer des Nachlasses.
Finde ich eine schöne Überschrift, muss man schon sagen.
Und sie beklagt ja jetzt nicht, in dem Beitrag, dass halt immer neue Bücher diesbezüglich rauskommen, sondern sie beklagt ja im Prinzip den Kommerz, den es da drumherum gibt, die Verlage, die Videoindustrie, die Spielfilmindustrie etc. pp., das ganze Merchandise. Und das ist durchaus etwas, wo man, finde ich, auch mal einen Blick aus seiner eigenen Blase werfen muss. Also natürlich, wir hatten bisher in jeder Folge hatten wir Buchrezensionen über Themen, die Tolkien tangieren. Für Januar kann ich jetzt schon sagen, steht die nächste Kurzrezension hier im Podcast an. Da ist das Buch nicht rechtzeitig gekommen. Und man merkt es ja, es kommt immer wieder Neues und immer wieder mehr. Und natürlich machen die wenigsten das aus Nächstenliebe, sondern wollen damit natürlich auch Geld verdienen. Und der Markt ist ja auch da auf der anderen Seite. Und da fand ich es mal sehr erfrischend, mal zu sagen, so ja, aber der Kommerz ist halt auch nicht ohne. Ich hatte es gerade gesagt, irgendwie 1 Milliarde, das, ich weiß nicht, wie lange ich dafür arbeiten müsste.
Vermutlich ein bisschen. Wenn man sich das mal so selber bildlich vorstellen kann, finde ich immer noch, dass ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich mal überlegt, wie viele verschiedene, es gibt ja mit Sicherheit einige auch von euch da draußen, die zuhören, die verschiedenste Ausgaben der Werke Tolkiens sammeln. Wenn ich bei mir ins Regal gucke, sehe ich auch diverse Ausgaben. Das ist ja auch schon ein so ein Punkt. Wir haben es in unserem Vorgespräch, kamen wir da auch relativ schnell hin. Es steht ja doch in den Büchern immer dasselbe drin. Sie sehen da nur anders aus.
Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, HarperCollins bringt halt die Paperback, die Hardcover und die Deluxe-Edition. Jetzt sind sie natürlich, ne, Paperback ist etwas günstiger, ist ja nur Papierumschlag, Hardcover ist natürlich auch etwas. Und bei der Deluxe-Edition habe ich dann halt noch, ich glaube, so eine Art Lederleinstoff drumherum. Es ist im Schuber, es sieht natürlich im Regal wunderschön aus, aber theoretisch, und ich weiß, es gibt solche Leute, die haben dann alle 3 Versionen und haben jetzt im Prinzip 3 Bücher. Eins steht, eins für schön im Regal, ein Hardcover fürs vielleicht fürs Chaiselon und das Softcover für irgendwie den Weg zur Arbeit, damit man nicht so schwer schleppen muss.
Ja, manchmal ist das so, ne? Dann muss man aber auch alle haben. Ich meine, als echter Sammler, das ist ja auch nochmal, ich meine, wir sammeln ja alle irgendwie gerne. Das ist ja auch in Deutschland sehr verbreitet. Deutschland ist ja das Land der Jäger und Sammler, von daher warum auch nicht sammeln? Da bietet sich natürlich dann schon eine relativ große Landschaft aus. Ich habe ja auch, wenn ich so Sammlungen sehe, immer wieder beeindruckt, was es dann doch noch für alles für Ausgaben gibt. Vor allen Dingen, da sind ja noch welche entstanden, die abseits von den eigentlichen sind, die auch nur so inoffiziell sind, wo man gar nicht so richtig weiß, durfte der Verlag das überhaupt abdrucken? Also so diese in Anführungszeichen verbotenen Ausgaben, da gab es ja auch noch eine riesige Landschaft von. Also das kann durchaus auch ein spannendes Thema sein. Hier ist es tatsächlich, und deswegen sind wir ja auch drauf gekommen, mal beleuchtet als kritischer Blickwinkel auf das Ganze. Und den wollen wir natürlich hier im Tollcast auch nicht unerwähnt lassen. Deswegen könnt ihr euch in den Shownotes dann nochmal reinklicken. Da werden wir das Interview für euch hinterlegen. Was ist, Tobias hat es gerade vorhin auch nochmal gesagt, ich hatte es zwar schon gesehen, aber wichtig, es gibt es halt sowohl als Text als auch zum Anhören. Also ihr könnt tatsächlich auch den O-Ton der Literaturkritikerin dort dann einmal anhören.
Der in diesem Fall finde ich auch wirklich besser als das geschriebene Wort.
Auf jeden Fall.
Weil es halt einfach der Dialog ist und der Clip geht irgendwie, ich kann jetzt nicht starten, weil sonst wird er direkt laufen.
Ich glaube, hätte sie gleich drin.
Dann hätten wir ihn hier gleich drin. Das wäre dann wieder rechtlich so eine Sache.
Ich wollte ja sagen, am nächsten Tag klingelt hier das Telefon und die Kollegen vom Deutschlandradio sind dran und machen Ärger, weil wir hier deren lizenzrechtlich geschütztes Material ausstrahlen. Das lassen wir lieber.
Richtig, aber der ganze Clip geht irgendwie 6 Minuten. Kann sich jeder mal anhören und sich dann mal an die eigene Nase fassen und uns gerne halt auch mal ein kleines Feedback schreiben, entweder bei Twitter, über E-Mail oder wo auch immer ihr euch das, wie ihr euch das vorstellt und mal sagen, wie ihr das Thema findet. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen.
Klar, weil es ja auch wirklich ein Thema ist, was aktueller denn je ist, nicht nur wegen Black Friday, sondern weil wir eben ja in so einer Konsumgesellschaft heutzutage leben. Da finde ich auch immer spannend zu sehen, wie sehen das auch zum Beispiel unsere Hörer. Ist das tatsächlich eine Überflutung an Ausgaben? Würde dann weniger reichen? Wäre das eine andere Strategie besser? Oder ist man gerade glücklich, weil es so viele gibt, weil man sammelt und das sich dann natürlich auch daran erfreut, dass es immer mal wieder was Neues gibt? Wir sind gespannt, wir werden es auf jeden Fall hier beleuchten beim nächsten Mal mit dem Feedback und das schickt ihr natürlich gerne an feedback@tollcast.de. In der letzten Ausgabe gab es auch noch ein ja etwas geheimnisvolles Thema. Geheimnisvoll nicht, weil wir da irgendeinen Horrorfilm geguckt haben und nicht wussten, wie der ausgeht, sondern weil wir auf die Seite des Stammtischs Regensburg geklickt hatten, auf die Twitter-Seite, um genau zu sein, von Melkor Regensburg. Und da war ein etwas geheimnisvolles Werk wurde da angekündigt für den nächsten Stammtisch. Mittlerweile wissen wir, was es war und wir wollen natürlich auflösen, was beim November-Stammtisch denn dann dort war. Und die haben auch tatsächlich ja uns angesprochen. Ich sehe das gerade, @Tollcast-Moderatoren. Ja, uns hat das zum Nachdenken gebracht. Ich habe es auch nicht rausgekriegt, aber wir wissen jetzt, es ging um Doctor Who beim Stammtisch. Und deswegen einen lieben Dank an alle Beteiligten beim Melkor Regensburg. Auch für das nette Bild, was ihr auf Twitter gepostet habt dazu. Und dazu, dass ihr uns ein wenig zum Grübeln gebracht habt.
Gut, kommen wir zu den Terminen. Und ich glaube, da hat Malte heute sehr viel zu tun.
Weil du glaubst, dass ich die gesamte Episode der Einzelkonzerte des Tolkien-Ensembles hier vorlese. Das könnten wir machen, dann wären wir auch locker bei einer Stunde 15 Minuten Tollcast wieder mal angelangt. Wenn wir das
ich habe das basisdemokratisch mit mir selbst entschieden, dass du das machst.
Gut, wir können das ja machen und dann können wir hinterher gucken, ob es gut ist. Und im Zweifelsfall lassen wir einfach das Gelache drin und machen einfach einen Cut und sagen, ja, so gut war es nicht.
Ich kann den Kaminfeuer wieder anmachen.
Kaminfeuer, ja, wenn genau, Kaminfeuer für die Termine ist natürlich episch. Ach, herrlich, ne? Also, da kann der nächste Dänemark-Urlaub kommen, sage ich nur. Und leider ist das über Silvester immer so teuer. Gut, anderes Thema. Ja, bereits seit dem 1.12., ich hoffe, ihr seid schon fleißig beim Raten und Quizzen dabei auf der Webseite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft unter tolkiengesellschaft.de und auch auf Facebook läuft das Adventsquiz mit vielen schönen Preisen und auch vielen spannenden Aufgaben. In diesem Mal ja auch noch ein paar weitere im Vergleich zu letztem Mal, die noch etwas mehr zum Nachgrübeln anregen. Wir dürfen sehr gespannt sein, was noch alles Schönes kommt. Denn auch das, Tobias weiß es vielleicht, aber wir werden es natürlich hier nicht verraten. Denn auch das ist ja eine schöne Überraschung, jeden Tag ein bisschen was zu rätseln. Silvesterfeste feiern. Die letzten Tickets gibt es mit Sicherheit noch. was heißt mit Sicherheit? Vielleicht hört ihr das und dann gibt es die schon nicht mehr. Ich werde trotzdem nochmal auf diese Veranstaltung hinweisen, auf der Burg Breuberg Ende des Jahres. Link findet ihr dazu in den Shownotes, da könnt ihr euch dann über Weiteres informieren. Und da trefft ihr dann auch tatsächlich abseits von mir den restlichen Moderationspart des Tollcasts. Das heißt, wenn ihr euch über den Tollcast mit den Moderatoren austauschen wollt, dann könnt ihr das zwar nicht mit mir, aber mit Tobias und Dennis sollte das vor Ort möglich sein. Dann gibt es diverse Veranstaltungen. Das ist auch eine ganze Serie zu Tolkiens Geburtstag am 3. Januar. Da treffen sich traditionell diverse Stammtische der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zum traditionellen Tolkien-Toast. Und in Hannover findet das Ganze statt ab 18.30 Uhr im Duke Irish Pub. Ehemals hieß er Wildgese am Raschplatz. Da seid ihr herzlich auch eingeladen, mit dazuzukommen. Der Stammtisch Baden-Pfalz trifft sich um 19 Uhr im Pfannestiel in Karlsruhe. Dann in Hamburg wird es ebenfalls was geben, wahrscheinlich 18.30 Uhr. Ort noch nicht bekannt, aber wenn er denn bekannt wird, erfahrt ihr es mit Sicherheit auf den entsprechenden Kommunikationskanälen. In Köln um 19 Uhr im Rosenstock in Köln-Deutz und in Berlin 19 Uhr im Cordoba. Und jetzt könnte man natürlich fragen, jetzt sitzt hier Malte am Mikrofon aus Bremen und ist stellvertretender Stammi-Sprecher und weiß nicht, wann der Bremer Stammtisch das macht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es tatsächlich noch nicht. In Bremen könnte sich auch noch was ergeben, das wird sich jetzt aber vermutlich beim Weihnachtsstammtisch erst entscheiden. Deswegen kann ich euch noch keinen Termin für Bremen nennen. Und jetzt kommt der schönste Teil im gesamten Tollcast, da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Mindestens 3 Minuten Monolog von mir, in dem ich euch Termine runterbeten darf.
Aber auch bitte immer dazu sagen, wer jetzt Sprecher ist und wer nicht.
Ich gebe mir größte Mühe. Für alle diejenigen, denen das zu viel Monolog ist, ihr habt ja auch Shownotes, ne? Also von daher nicht, dass beim nächsten Ting es heißt, auch wenn Malte auf die Bühne kommt, dann werden nur noch Termine vorgelesen. Also ich kann auch noch andere Dinge vorlesen, aber das nur so am Rande erwähnt. Wir beginnen am 26.12., zweiter Weihnachtsfeiertag, 20 Uhr in Niederhausen im Rhein-Main-Theater mit Billy Boyd als Sprecher. Einen Tag später, 27.12., ebenfalls 20 Uhr hier in Bremen im Metropoltheater, ebenfalls mit Billy Boyd. Dann wiederum einen Tag später, 28.12., auch um 20 Uhr Flensburg im Deutschen Haus, ebenfalls mit Billy Boyd als Sprecher. Dann 2 Tage vor Silvester am 29.12., 20 Uhr in Oldenburg in den Weser-Ems-Hallen. Sprecher ist ebenfalls Billy Boyd. 30.12. um 19 Uhr, da gibt es die erste Änderung der Uhrzeit, in Saarbrücken in der Kongresshalle, ebenfalls mit Billy Boyd als Sprecher. An Silvester, 20.30 Uhr in Freiburg im Konzerthaus, könnt ihr ebenfalls das Tolkien Ensemble gemeinsam mit Billy Boyd als Sprecher erleben. An Neujahr, 1.1.2019, 20 Uhr in Halle an der Saale, in der Steintor-Varieté-Halle. Dort ist dann Ben Becker für euch als Sprecher mit dabei. Einen Tag später, am 2.1.2019 um 20 Uhr, könnt ihr das Tolkien Ensemble in Rostock erleben, in der Stadthalle mit Ben Becker. Am 3.1. könnt ihr nach dem Tolkien Toast um 20 Uhr in Cottbus, wobei mir da gerade auffällt, da findet leider kein Tolkien Toast bislang statt, aber vielleicht könnt ihr ja spontan einen erfinden. Dann danach rein in die Stadthalle Cottbus, dort ist Ben Becker gemeinsam mit dem Tolkien Ensemble dann zu Gast. 4.1. 20 Uhr in Chemnitz in der Stadthalle im großen Saal, ebenfalls mit Ben Becker als Sprecher. Am 5.1. um 20 Uhr in Erfurt in der Messehalle, dort ebenfalls dabei Ben Becker als Sprecher. Am 6.1. 20 Uhr das Tolkien Ensemble in Ludwigshafen im Konzertsaal im Pfalzbau, dort dann wieder mit Billy Boyd. Am 7.1.2019, 20 Uhr in Berlin im Admiralspalast Theater, trifft ihr auf das Tolkien Ensemble und Ben Becker als Sprecher. Am 8.1. haben wir 2 Veranstaltungen, das erwähnten wir bereits, in Dresden um 16 wie um 20 Uhr im Konzertsaal im Kulturpalast Dresden, beides mal mit Ben Becker als Sprecher dabei. Am 9.1. in Lingen an der Ems um 20 Uhr in der Emsland Arena trefft ihr dann wieder das Tolkien Ensemble mit Billy Boyd. Am Tag später, am 10.1.2019, 20 Uhr in Lübeck in der Musik- und Kongresshalle, ebenfalls mit Billy Boyd. Am 11.1.2019, 20 Uhr in Hamburg, am Theater am Großmarkt. Und da ist dann das letzte Mal das Ganze mit Billy Boy zumindest voraussichtlich am 12.01.2019, 20 Uhr Leipzig in der Arena Leipzig mit Ben Becker. Am 14. da ist dann der eine Tag Tourpause, den hat sich das Ensemble dann mit Sicherheit auch redlich verdient. 20 Uhr in Düsseldorf im Kapitoltheater mit Ben Becker. Und am 15.01. 20.30 Uhr, da ist wieder die Uhrzeit etwas geändert, in Stuttgart, die Liederhalle Beethovensaal. Da soll dann, wenn das am 11.01. mit Dennis und Billy Boyd noch nichts geworden ist, dann Billy Boyd als Sprecher mit dabei sein. Und last but not least, Tobias freut sich auch darauf, am 16.01. um 20 Uhr in München im Prinzregententheater, dort dann auch wieder mit Billy Boyd als Sprecher. Das soweit die Daten des Tolkien-Ensembles. Jetzt gucke ich gerade mal rein. Ja, es waren dann doch mehr als 3 Minuten. Ich wusste es vorher, dass es nichts wird. Aber gut, man muss sich kurz fassen. Das tun wir bekanntermaßen an der einen oder anderen Stelle nicht. Auch nicht. Genau. Jetzt muss ich in die Runde fragen. Haben wir noch irgendeinen Termin vergessen? Nicht, dass wir wieder gleich auf Stopp drücken und dann ist die Hälfte der Sendung unvollständig.
Ja, Malte, jetzt gönn dir erstmal eine Pause. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Den letzten mache ich. Da ist nämlich noch ein Termin reingekommen und zwar am 29. Dezember 2018. Wer noch mal gerne Lust hat, Herr der Ringe, alle 3 Teile in der Extended-Version zu schauen. Die haben nochmal die Möglichkeit, dann, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, am 29. Dezember 2018 im Kino Black Box in Düsseldorf sich nochmal anzuschauen. Start dort ist dann schon ja mittags um 12 und geht dann natürlich ja bis in den nächsten Tag hinein.
Also es gibt natürlich noch diverse Stammtische, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit unglaublich viel unternehmen. Wer sich da anschließen möchte oder sich informieren möchte, findet den Link zu der Übersicht unserer Stammtische in den Shownotes.
Wunderbar. Und das ist natürlich das Kaminfeuer. Das fällt mir auch gerade ein. Es gibt da auch zum Teil Weihnachtsveranstaltungen. Deswegen vielleicht vorher bei den Stammtischen, gerade wenn ihr jetzt in der Weihnachtszeit plant, zu den Stammtischen zum ersten Mal hinzugehen, auf jeden Fall vorher mal hinmailen, denn oftmals weichen die Termine da ab. Das ist nur so ein Tipp aus der Vergangenheit und aus der eigenen Erfahrung, dass man dann vielleicht lieber einmal nachfragt, ob der Stammtisch regulär stattfindet. Jetzt muss ich unseren Ork noch fragen. Ja. Das Kaminfeuer brennt ja noch. Was planst du denn gleich dann da noch drauf zu grillen? Denn bei den Orks ist ja auch immer wichtig, dass, ne, kann er den Sack immer gut zumachen mit ein bisschen was zu essen.
Das Feuer muss geschürt werden für Billy Boyd.
Ah, jetzt schon.
Das kann
jetzt
nicht schon. Ja. Oh. Ja, es muss schon richtig glühen danach, ja.
Ich bin gespannt, was der dann macht. Vielleicht kommt der auch in so einer Ork-Kluft dann an und verteidigt sich.
Ja, vielleicht gibt es ja dann auch schöne Bilder.
Oh, jetzt höre ich aus dem Hintergrund was ganz, ganz, also das, als wenn wir schon Weihnachten hätten.
Ja, es ist ja unsere letzte Folge.
Ach so, du wolltest das jetzt noch ein wenig.
Unsere letzte Folge oder die letzte Folge in diesem Jahr?
Die letzte Folge in diesem Jahr und ich dachte mir, da sei es natürlich noch an der Zeit, uns für dieses erfolgreiche Tolkien-Jahr bei unseren ganzen Zuhörern einzuschleimen. Nein, es ist die letzte Folge. Die nächste Folge im neuen Jahr wird sich dann auch gleich verschieben und wird nicht am 2.1. ausgestrahlt. Und zwar haben wir uns überlegt, im Gegensatz, wie wir es bisher gehandhabt haben, dass wir dann ja die Woche vorher den Podcast aufzeichnen. Und das wäre halt bei uns genau zwischen den Jahren, wie es ja so schön falsch heißt. Und da wir alle irgendwie nicht da sind, haben wir gesagt, okay, am 2. sind wir alle wieder da, können aufzeichnen und werden dann versuchen, in einem Kraftakt, andere Podcasts kriegen das ja auch hin, am 2. aufzuzeichnen, zu schneiden und dann zu Tolkiens Ehren an seinem Geburtstag, in dem Fall dann am Donnerstag, den 3.1., den ersten Podcast fürs Jahr 2019 raus.
Genau, es wird eine schlaflose Nacht. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
Bis ich saß auch 7 Stunden dann im Auto am 2.
Es wird alle eine schlaflose Nacht. Ich sehe das schon kommen. Das kann nur unterhaltsam werden.
Ich habe 6 Tage Orga hinter mir.
Super. Bevor wir jetzt in irgendwelche Aufzählungen hereinverfallen, was wir alles für anstrengende Tätigkeiten noch so auszuführen haben, glaube ich, belassen wir es dabei, dass wir euch dann natürlich ein paar hoffentlich noch schöne Adventstage, ein entspanntes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Und uns dann für den heutigen Tollcast verabschieden. Am Mikrofon waren Tobias Eckrich, Dennis Meissner und Malte Spiegelberg. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch dann eine Tolkien-eske Zeit.